Der Emmaus-Jünger, dazu beten wir. Schmal ist dein Weg, Herr, aber nicht so eng wie meine Ängste. Schmal ist dein Weg, Herr, aber nicht von mir, von meinen Wünschen gezeichnet. So schmal ist dein Weg wie deine kreuztragenden Schultern. Und dieser Weg, Herr, wird geöffnet von dir wie ein Vorhang zu der unendlichen Himmelsbreite. Amen. Amen. Die Emmaus-Jünger. Da lesen wir aus Lukas Evangelium Kapitel 24 von Vers 13 bis 34. Ich nehme immer Luthers Übersetzung, weil Luther ein Sprachgenie war und alle anderen Übersetzungen sind nicht von Sprachgenien verfasst. Und Luther ist manchmal nicht so genau wie andere Übersetzungen, aber Luther hat ein Verständnis, die Bildsprache, die formende Wege, das ganze Schrift, die Vielschichtigkeit, das hat kein anderer Übersetzer. Und ich warne euch über Übersetzungen. Viele Übersetzungen, Luther, hat eine Entwicklung seit der Jubiläumsbibel um die Zeit der Ersten Weltkrieg, was dick und schräg geschrieben wird. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Er hat gesagt, die Worte des Trost, die sind dick und schräg geschrieben. Die Worte aber über Gottes Heiligkeit und Gericht werden immer weniger sein. Lesen Sie bitte das ganze Bibel. Es gibt kein Bibel innerhalb ein Bibel. Und ich habe entdeckt in meinen eigenen Büchern, dass Texte, die nicht dick und schräg geschrieben, manchmal die wichtigsten Texte sind in einem bestimmten Abschnitt. Die Emmaus-Jünger. Und sie zweifeln ihnen gingen an denselben Tage in einen Ort, der lag von Jerusalem bei 2 Stunden Wegs. Das Name heißt Emmaus. Und sie redet miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, dass sie redeten, besprach sich miteinander. Da naht sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du allein unter dem Fremdling zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen worden. Über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Und dann etliche unter uns gingen zum Graben und fanden so, wie die Frauen sagten. Ihn aber sahen wir nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Dummköpfe und trägen Herzens, zu glauben alledem, was die Propheten geredet haben, müsste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und alle Propheten und legt ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Sie kamen nahe zu dem Ort, dass sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigte ihn und sprach, bleibe bei uns, es wird Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen. Dann wurde ihre Augen geöffnet, sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf den Wege, als er uns die Schrift öffnete. Und sie standen auch zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, und die bei ihnen waren, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt zwei zentrale Themen in diesem Text. Die eine habe ich gezeigt durch den Gebet, ist auf den Weg. Was meine ich auf den Weg? Das ist ein Bild, ich rede immer durch Bilder, ein Bild, die durch die ganze Bibel geht. Es gibt die breite Wege und der schmale, richtige Wege. Welche Wege wollt ihr gehen? Der Weg, der kürzen in Zweistromland in Ägypten, aber ich und mein Haus, wir wollen mit dem Herrn gehen auf diesen Weg. Herr, weise mich deinen Weg. Es ist ein Thema, eine Wirklichkeit, die durch die ganze Bibel ist. Und wenn man in die Kirchentag, wo ich nie gewesen wäre und nie hingehen will, man redet über die Markt der Möglichkeiten, das ist der breite Weg, das ist nicht der Kirche, der wahre Kirche. In das ist ein schmaler, richtiger Weg, aber nicht so schmal wie unser Ängste, wie unser Kleinglaube, sondern so schmal wie Jesu kreuztragenden Schultern. Das zweite Thema, in die sehr wichtig seelsorglich, diese Junge im breitesten Sinn sind verwirrt. Sie haben eine ganz andere Auffassung, Vorstellung, was der Messias tun soll. Ich werde das wiederholen von gestern, weil es sehr wichtig ist. Und diese Auffassung ist richtig. Aber es ist nicht richtig zu dieser Zeit. Das ist richtig jetzt, zu unserer Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt Menschen, zum Beispiel, die haben die Auffassung, Jesu Kreuz gilt für immer und ewig und er wird nicht wiederkommen mit Gewalt. Man hat genügend Gewalt hier erlebt in Deutschland, zu trennen, die ihn gehören und die ihn nicht gehören. Und die leben mit einer falschen Auffassung. Richtig, aber nicht zu der Endzeit, wenn Jesus wiederkommt. Wenn das Kreuz nicht mehr das Zentrum ist, sondern die wiederhergestellte Israel für die Entrückung der Gemeinde. Das bedeutet, ist unsere Auffassung von Jesus richtig, unser biblisches Verständnis, unser historisches Verständnis, und ist es richtig zu den richtigen Zeiten? Es gibt fromme und wichtige evangelikale Christen, ich wiederhole, die sagen, Gottes Weg mit Israel ist zu Ende. Und das Land Israel spielt keine Rolle. Diese Auffassung ist falsch und die passt weder zu der Urzeit noch zu Jesu Zeit noch zu unserer Zeit. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag in einem Ort, der lag von Jerusalem bei 2 Stunden weg, das heißt Emmaus. Wir wissen nicht, welche Emmaus, es gibt mehrere Emmauses. Ich erwähne immer große Kunstwerk, weil unser Volk ist sehr, kann man sagen, nicht sehr gut gefüttert mit großer Kultur. Und mir ist das ein sehr großes Anliegen. Denn große Kultur ist ein zentraler Weg der Verkündigung. Die Emmaus-Jünger, zwei sehr große Maler haben das gemalt. Die eine heißt Velázquez und die andere heißt Rembrandt. Wer von euch kennt, Rembrandt hat das zweimal. Einmal in einem grafischen Werk, einmal 1646. Ich muss euch auch sagen, ich habe eine besondere Liebe zu zwei Komponisten. Die eine heißt Joseph Haydn und die andere heißt Heinrich Schütz. Und Schütz, immer zu der Auferstehung in die Früh, hören wir die Auferstehung von Schütz, nicht von Bach, die Schütz ist überlegen in diesem Zusammenhang. Wer kennt die Geschichte der Auferstehung Jesu, die erste große Oratorio von Heinrich Schütz? Das empfehle ich jedem, das zu hören. Es ist wunderschön, klar, einfach, auf das Wesentliche reduziert. Das ist klassisch. Die Interpretation dieser Geschichten von beider, Schütz und von Rembrandt hier. Und sie redeten von allen diese Geschichten. Was für Geschichte reden sie? Ich wiederhole, weil das ist sehr wichtig und das ist gar nichts betont in dem Predigt hier in Deutschland. Die haben eine Erwartung, die biblisch ist, aber absolut biblisch ist. Sie haben erwartet, einer wird kommen, der ist der Messias, er ist aber mehr als Mose, weil er gleich ewig Vater heißt, Jesaja 9 und von Anbeginn zu Anbeginn ist, Micha 5, die zeigen, dass er Gott ist. Er wird kommen in eine Zeit schrecklicher Bedrängnis, die Römer, wie, so denken sie, wie die Ägypter, und er wird kommen und mit Gewalt, und das hört man nicht gerne in Deutschland über Gewalt, nach dieser falschen Benutzung von Gewalt, er wird kommen mit Gewalt, sein Volk Israel zu befreien von dieser schrecklichen Unterdrückung, und alle Völker der Welt werden hinpilgern nach Israel, der Gott Israel anzubeten. Das ist der Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, der kommt nicht zum Kreuz, das ist vorbei, das ist zentral bis jetzt, das ist das Zentrum der Geschichte bis jetzt. Aber er kommt, wenn sein Volk in schreckliche Bedrängnis, vorsichtig für den neuen Präsident Amerika, denn er ist nicht freundlich zu Israel. Und wenn er, und ich sage nichts mehr, ich schaue auf diesen Mann, seine Ratgeber sind zum Teil Juden, aber nicht unbedingt zionistische Juden, wenn Amerika fällt weg von Israel. Und Obama hat gesagt, ich will eine atomfrei Nahost. Wenn Israel keine Atombomben haben wird, Israel ist zu Ende und Israel wird die nie aufgeben und sie hat die nie benutzt. Vorsicht. Und die Völker werden hinpilgern und dann wird der Gott Israel zum Ölberg kommen. Das ist zweimal bestätigt in Apostelgeschichte, wo er sieht, dass er weggeht, wird er wiederkommen. Das steht auch in Zacharia im Alten Testament. Er wird zum Ölberg kommen, die wird gespalten, auch die Feinde und die ganze islamische Welt ist feindlich gestimmt und nicht nur die islamische Welt. Und die werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, das Volk Israel. Zacharia 12, Vers 10, die wichtigste Satz in der Bibel für uns jetzt. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Vorher wird die Entrückung geschehen. Die Erwartung war, dass dieser Jesus hat die Macht, und das hat er, Israel zur Befreiung von dieser schrecklichen Unterdrückung der Römer. Sogar die römischen Soldaten sind in Ohnmacht gefallen, als Jesus verhaftet war. Er hat diese Macht und das hat er. Und die erwarten, weil er hat diese Macht, weil er ein guter Jude ist, weil er unser Messias ist, er wird es tun. Und er tut es nicht, weil er hat was viel wichtiger vor, uns zu befreien von die letzte Feind, mich selber. Ich bin Gottes letzte Feind. Jeder einzelne von uns zu befreien, von unserer Schuld, von unserer Widergöttlichkeit, jeder einzelne. Kann man auch anders ausdrücken, von der Satan in mir, über mich. Und da steht geschrieben, wir werden sehen in zwei Evangelien, im Alten Testament, Psalm 22 und in das Jesaja-Evangelium. Die kommen mit dieser Erwartung. Now, wenn wir kommen mit bestimmten Erwartungen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in einen Kreis erzogen war. Ich nenne ihn nicht und ich nenne den Kreis nicht, wo er erzogen war. Und er glaubte, das war alles richtig, aber es war sektierisch. Und es war lang, bis er merkte, dass das nicht das richtige Glaube war. Hier sehen wir den gleichen Prozess, und das ist passiert bei vielen. Ich kenne Leute, die katholische sind, und die katholischen Christen haben zum Teil sehr tiefe Glaube, aber sehr Maria und Papst fixiert, und das ist nicht richtig, nicht Jesus fixiert, viele Katholiken sind Jesus fixiert, aber fixiert auf Maria und in der Papst und so weiter, und dann evangelisch geworden sind. Ich habe in alle meine Kreisen, überall wo ich spreche, solche, die sehen, das Zentrum ist Jesus. Hier ist ein Umlernprozess und deswegen sehr wichtig für uns, wenn wir missionarische Christen und wir wollen Leute helfen zu einem klaren Verständnis von Christus. Und es geschah, dass sie so redeten und besprachen sich miteinander, nahm sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Das ist der auferstandene Christus. Der auferstandene Christus weiß alles, was wir denken. Er kennt alle unsere Wege. Wenn Sie denken, wenn Sie das Wort Gott benutzen, Sie meinen jemand, der jede Gedanke von Ihnen kennt, der alle Ihre Wege, und zwar alle Menschen auf Erde, das sprengt jede menschliche Vorstellung. So viel der Himmel ist höher als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Das ist mir zentral. Auch für den großen Psychotherapeut Viktor Frankl, dass wir immer der Leitmotiv seiner Arbeit und seinen Gedanken. Denken Sie, was das bedeutet. In dieser Sekunde weiß Gott alles. Und da ist er. Aber ihre Augen wurden gehalten. Wir haben gestern gesprochen über Sehen. Augen, was sehen? Sie sehen nicht das Geistliche. Warum haben sie nicht die Fähigkeit zu sehen? Ja, sie sind Juden. Sie haben ein Binde über ihre Augen. Das steht in Römer 11. Wenn man als christlicher Missionar zu Juden gehen und sagen, ihr verstocken, warum nimmt der nicht Jesus an? Die sollen besser ihre eigene Bibel kennen. Jesus hat eine Binde über die Juden festgemacht und er wird die wegnehmen, wenn er wiederkommt. Sie sehen nicht im Geist. Und das ist der Weg der Sicht. Sie werden am Schluss ihn sehen, fleischlich und geistlich als eine Einheit. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Ich habe genug von dieser süßen Jesulein, der alle lieb und gut, er ist gefährlich. Lernen wir endlich, wir haben einen sehr gefährlichen Gott zu tun. Er weiß alles und es ist eine Fangfrage. Er will, dass diese Leute auf einer Seite helfen, zu wissen, dass sie gehen ihr Wege mit einem ihr Verständnis von ihm. Aber er prüft ihnen. Gott prüft uns immer wieder. Und wir machen ihn zu der süße Jesulein, er ist immer da zu vergeben und ich mache nur die richtige Gebet. Das ist nicht die Heiligkeit Gottes. Mich ärgert an die Christlichkeit, diese Verniedlichung von Gott. Wir haben mit einem brennenden, eifernden Gott, der prüft uns bis ins Nieren und Herz hinein. Und müssen wir endlich lernen, mit wem wir zu tun haben. Er ist ein heiliger Gott und diese billige Art von Beziehung, die liebe Jesulein und die Krippen, ist das nicht so süß und diese Sentimentalität, das hat mit Gott nichts zu tun. Er weiß alles und er prüft uns. Aber er prüft uns nicht, um uns zu verdammen, sondern uns zu helfen. Er will, dass diese Leute wissen um ihre Irrwege. Und er will den, wie bei Paulus, auf die gerade Straße führen. Das ist eine der zentralen Themen. Ich habe es gestern gesagt. Irrung und Wirrung. Fontane ist mein lieblingster deutscher Romancier, ein großer Romancier. Er hat eine schöne Novelle, Irrung und Wirrung. Und das ist die Wege, die biblische gestaltet. Die gehen alle durch Irrung und Wirrungen. Gehen Sie durch die Reihe nach, gehen alle Irrung und Wirrung, bis wie bei Paulus zum gerade Straße, zum geraden Weg geführt werden. Und das sind die Wege, die mit uns gehen. Für mich, die Flüsse sind sinnbildlich. Ich habe viel Gedichte darüber, auch in Englisch, über die Flüsse als Wege der gläubigen Menschen. Der Fluss geht immer so hin und her, bis es endlich sein Ziel findet. So ist es mit uns. Gott hat Wege mit jedem von uns. Und er zieht uns durch sein Wort, durch den Predigt, durch Gebet. Und er sagt, Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Klingt sehr unwichtig, es ist ungeheuer wichtig. Er will die Finger da, in die Wunden, wie Thomas später mit Jesus. Die Finger in die Wunde, ihr falsche Kenntnis. Und dann kommt die Zeichenhandlung. Die Bibel wimmelt von unerkannter Zeichenhandlung. Die wichtigsten zwei hat die Kirche keine Ahnung. Und die sind beide im Neuen Testament. Als Jesus gekreuzigt, kommt Wasser und Blut aus seinem Körper. Und die Kirche, wie immer, kurzsichtig, sagte, ja, das sind die zwei Sakramenten gegen die Katholiken, Taufe und Abendmahl. Nein, es geht um was ganz anderes. Das Blut ist Jesu Opfer anstelle von allen Tiereopfer und die Wasser, fließendes Wasser, das wichtigste Bild durch die ganze Bibel. Fließendes Wasser bedeutet immer Leben, was ist Leben unter Wasser, wie beim Taufe, Tod, und es bedeutet Reinheit. Und das bedeutet in dieser gekreuzigte Jesu, in sein Tod, ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Nicht kultische Reinheit, das sind die Vorstufe, sondern die Reinheit Gottes. Ich habe nie das von jemandem gehört, ich habe nur gelernt zu sehen. Und das andere, was ich auch nie von Kirchenleuten je gehört habe, denn die andere sehr, bei dem auferstandenen Christus, Johannes, vier Heidenknechte werfen den Los um sein Gewand. Vier bedeutet von alle Himmelsrichtung. Das bedeutet, diese Gewand, Zeichen von Christus, von seiner Erlösung, wird in alle vier Himmelsrichtungen an die Heiden gehen. Wissen Sie das? Und an die andere Deutung hat die Kirche auch nicht verstanden. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, er ist und bleibt der Judenkönig. Beides, Judenkönig und der Weg zu den Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Und diese Knechte wissen gar nicht. Gott handelt öfters, ohne dass wir wissen. Wissen Sie das? Sie sollen etwas sensibilisiert machen zu den Wegen, die Gott mit ihnen hat. Ich kann mich erinnern, als ich an der Universität Michigan studiert, ich bin Lyriker, ich ging immer spazieren abends und ich landete immer bei einer beleuchteten Kirche und ich habe meinen Kopf nur geschüttelt. Und den nächsten Jahr habe ich in New York studiert und habe die Bedürfnis zu beten. Und ich ging in eine Synagoge und der Mann fragte, sind Sie Mitglied dieser Synagoge? Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, sie darf nicht hier bleiben. Bitte seien Sie nicht böse. Ich habe das Gleiche von der Kirche erlebt, von meiner zweiten Prüfung. Da stand geschrieben, gegenüber dem Oberkirchenrat, klopfe da an, wird aufgemacht. Ich klopfte an und niemand macht es auf. Nein, es ging um was anderes. Ich habe dich zu die erleuchtete Kirche gerufen, nicht zu der Synagoge. Es gab Juden, die er zu die Synagoge gerufen hat im Dritten Reich, wie Rosenzweig, die ein Wunder erlebt bei Yom Kippur. Er war auf dem Weg, getauft zu werden. Seien Sie sensibilisiert zu Gottes Wege, aber nicht übersensibilisiert, dass Sie glauben, guten Morgen, Heiliger Geist, in diesem Schmarrn. Gott redet sehr besonders in sehr besonders Anliegen und wir müssen uns sensibilisieren zu seiner Sprache. Bildsprache. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Sie bleiben stehen. Jesus geht wie ein Kumpel mit denen. Er geht nicht voran. Er geht mit denen wie ein Kumpel. Und das ist nicht, wer er ist. Und die bleiben traurig stehen. Die wissen nicht. Er entblößt die Unkenntnis und die falsche Kenntnis von diesen Jungen. Die haben keine Antwort. Die wissen nicht, wie das alles zusammen zu reimen ist. Das ist eine Zeichenhandlung. Und der eine mit Namen Kleopas antwortet und sprach zu ihnen, wer behauptet, dass es kein Humor in der Bibel? Ich will euch Besseres beibringen. Ich habe ein Buch geschrieben, Humor in der Bibel. Wer kennt dieses Buch? Können Sie vorstellen, Juden ohne Humor? Dann haben Sie keine Ahnung über Juden. Diese ganze Geschichte ist humoristisch. Und zwar kein anderer als der große Christ William Shakespeare hat diese Themen benutzt und gestohlen, mit Recht gestohlen, in alle seine Komödien, unerkannte Identität. Alle die Komödien, die fröhliche und auch die dunkle Komödien, alles geht mit unerkannte Identität. Die wissen nicht, dass sie für Jesus, dass das Jesus ist, und sie erzählen Jesus über ihn. Wissen Sie, wie lächerlich das ist? Es ist wie wenn ich hier komme und jemand kennt mich überhaupt nicht und sagt, ja, haben Sie gehört, der Pfarrer Jaffin spricht hier, dieser komische Mensch, der redet immer über seinen Dackel und fängt dann alle möglichen Dinge über mich zu erzählen, teilweise richtig und teilweise ganz falsch. So ist diese ganze Geschichte. Sie reden zu Jesus und sie erzählen zu Jesus ein reines Schmarrn, wenn ich kein Bayerischer, Sie merken, ich wohne jetzt in Bayern, ein reines Schmarrn über Jesus, zu Jesus, der Einzige ist, der das alles weiß. Das ist Humor, sondergleichen. Na, schauen Sie, wie das geht. Shakespeare hat das wohl erkannt, ja. Es gibt Bücher über Shakespeare und Shakespeare als Christ in Englisch. The Wheel of Fire. Sehr interessant, wie mit Shakespeare. Er ist kein Pietist, er ist Dramatiker, er ist ein tiefgläubiger Mann. Und einer mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem? Sie merken Fremdling, er spricht mit einer Aussprache, so Schwäbisch oder Bayerisch oder Sächsisch, die ist die Extremste, die sind die Stolzste, das haben wir Sachsen unter uns. Da muss man gehen und alle die Königreihe, da bin ich immer geführt sein, ja. Und die Bayern auch mit ihr Bier und die Schwaben und so. Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, die nicht wissen, was in diesem Tag drinnen geschehen ist? Er ist der Einzige, der weiß. Und sie kommen, diese Dummköpfe, und wollen ihn erzählen zu dem Mann, der Einzige ist, der weiß. Sind wir manchmal nicht mit unserer Glaubensauffassung so borniert, dass wir wollen über Gott und seine Wege verfügen? Wir sind so sicher über, man tauft nur Kinder, man tauft nur Erwachsene, man geht nur solche zu Abendland. Wir wissen alles und wir öfters wissen besser als Gott. Und das ist ein sehr, und damit machen wir selber zu Gott. Wir sind alle kleine Götzen, kleine Päpster, alle von uns. Deswegen kam Jesus, uns zu befreien von uns selber. Auch von unserer falschen Auffassung, unserer Selbstsicherheit. So ist es, es kann nicht anders sein. Und Jesus spielt immer unwissend. Der ist gefährlich, er ist gefährlich. Was denn? Nur zwei Worte. Was denn? Kompromiertheit? Kann man komprimierter als das? Oder die sieben letzten Worte? Jesus ist die absolut Meister, das meistens zu sagen mit den wenigsten Worten. Die sieben letzten Worte sagt er alles in sieben Worte. Was denn? Er lädt denen hinein, ihre Irrwege und ihr Lehre zu kennen, damit er sie rausholen kann auf einen geraden Weg. Und das ist der Weg, den wir mit Menschen, die ganz Irrwege gehen, wir müssen denen zeigen, dass diese Irrwege zu nichts führen. Der Kampf gegen Götzen ist zentral im Alten Testament. Und das ist auch zentral für uns. Oh, Jesus ist ein guter Mensch wie viele andere. Entweder Jesus ist Gott oder er ist die schlimmste Verräter in die Geschichte Israel. Entweder oder. Man muss lernen, die Menschen abzuholen. Das ist ein Klischee, abzuholen. Ja, aber abzuholen, wo sie falsche Wege, falsche Verständnis, denen hineinzuführen, in wo das nicht weiterkommt. Ich gebe Sie ein Beispiel. Ich war im Zug in Franken direkt nach dem Mauerfall. Und da waren sechs Leute in diesem Zug. Einer war katholischer Geistlicher. Am Schluss, da war auch teilweise religiöse Gespräche, am Schluss blieb nur eine junge Dame aus der DDR und ich. Und weil etwas über Glaube gesprochen, ich habe gesagt, ja, sind Sie Gläubig? Nein. Ich habe gesagt, Sie gehen in eine Kirche? Nein. Ich habe gesagt, aber Sie haben eine Glaube? Nein, ich habe keine. Ich werde beweisen, dass Sie eine Glaube haben. Sie glauben an den Tod. Sie guckte mich an, wie soll eine junge Frau wie ich an den Tod glauben? Ich habe gesagt, sehr einfach. Jeden Schritt ihres Lebens kommen sie näher zu einem Stein. Und ihr Name ist graviert auf diesen Stein. Das ist der Tod. Und dann hat er Vollmacht. Und jede Minute, jede Sekunde bringt er sie näher. Ich habe gesagt, oh, sie war sehr erschreckt. Ich habe gesagt, gehen Sie jetzt auf Ihr Knie und beten Sie den Tod an. Das hat sie so schockiert, dass wir so ein guter, das ist Jaffin' Art von Seelsorge, ja. Bin gefährlich auch, ja. Ganz klein gefährlich. Jesus ist natürlich viel gefährlicher. Und sie kam in ein tiefer Glaubenssprech und ich habe sie nicht zu einem Pfarrer geschickt. Ich habe gewusst, wo sie hin sind, in die landeskirchliche Gemeinschaft, wo ich mindestens wüsste, dass sie biblische Kurs. Bei Pfarrer weiß man das nicht. Ich habe sie in ihre Irrlehre hineingebracht, die glaube, dass sie Herr über ihr Leben ist und gezeigt, der Tod ist der Herr über ihr Leben. Und dann der Weg, und Jesus tut das natürlich viel besser, als wir Pfarrer machen können. Sie sprachen von ihm, dass von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet. Jesus ist kein Prophet. Mein Vater hat gesagt, Jesus war ein Prophet. Jesus ist kein Prophet. Ein Prophet darf sich nie an Gottes Stelle setzen. Und Jesus hat sich ständig sein Leben lang an Gottes Stelle gesetzt. Ein Prophet wird sich absolut scheuen, sich mit Gott gleichzustellen. Und Jesus, die ganze Ich Bin-Worte, und Moses sagte euch, ich sage euch, und die Auslegung der Bergpredigt, wo er verlangt Vollkommenheit, alles in Jesus ist entweder er ist Gott oder die schlimmste Gotteslästerung. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben Jesus viel besser bekannt als die liberale Theologen von heute, die sagen, Jesus war ein lieber, netter Mensch. Er war nicht lieb und nett. Er war der heilige Gott. Und wenn er nicht der heilige Gott ist, dann ist er die schlimmste Verräter in der Geschichte Israel. Nichts dazwischen, kein Prophet, entweder oder. Jesus hat sich ständig an Gott gestellt, an diese Stelle. Prophet war er keinen Fall, kann man sagen, die endgültige Priester, Richter, Prophet, König, wenn man in diesem Zusammenhang schaut. Mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, das ist richtig, wie unsere hohe Priesterin und Obersten überantwortet hat, zum Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Verflucht ist da, der am Holze hängt, 5. Mose 21, 23. Wo steht das? Uralter Text, und die Juden haben nie gekreuzigt. Und in dieser Zeit, weit über 1000 Jahre vor Jesus, war keine Römer da. Und hier ist das Bild, verflucht ist der, der hängt am Holz. Und dann wird auch geschrieben bei Psalm 22, gebohrt, die Hände und Füße durchbohrt. Das ist 1000 Jahre für Jesus. Nur die Römer haben gekreuzigt. Wir Juden haben einmal einen fremden König am Baum gehängt, aber nicht durchbohrt. Man muss da mit Psalm 22 in gesamtbiblischen Rahmen. Wo kommt das? Das ist prophetisch-messianisch in höchsten Grad. Wenn Sie wollen Menschen die Göttlichkeit Jesu zeigen, reden Sie vom Alten Testament, nicht vom Neuen. Weil das Alte Testament sagt das alles in Voraus und dann kommen Sie zum Neuen. Und wenn Sie Menschen kennen, die neu im Glauben sind, Sie sollen zuerst das Neue Testament lesen und dann das Alte. Und wissen Sie warum? Es gab eine Gemeinde in Sizilien, die keine Priester gehabt haben, ein Jahr lang. Und sie haben gesagt, wir lesen in die Bibel. Und sie fingen an mit 1. Mose 1. Die werden alle beschnitten, die haben alle die jüdischen Gebote gehabt. Und dann kommt ein Priester und sie fragen ihn, sind sie beschnitten? Halten sie die Bolden? Und er sagt, nein, sie schicken ihn weg. Und diese ganze Gemeinde wandert nach Israel aus, als Juden akzeptiert werden. Bitte fangen Sie mit das Neue Testament an, nicht mit das Alte Testament. Und dann gehen Sie zurück zu das Alte, um den Weg des Glaubens zu verstehen und zu vertiefen. Wir aber hoffen, hör mal zu, er sei es, der Israel erlösen wurde. Na, einer hat mir gesagt gegen Ironie. Ironie kann tiefsinnig sein. Das ist absolut ironisch, dieser Satz. Er meint es sehr ehrlich. Es ist der dritte Tag. Er ist erlöst. Er ist auferstanden. Und es geht gerade, die erzählen ihn, wir haben die große Hoffnung und es ist zu Ende und gerade die Hoffnung ist erfüllt. Das ist Ironie. Aber eine sehr gesunde Ironie, in wen das entblößt ist, die falsche Erwartung. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Die Frauen können schwätzen in Israel, was sie wollen. Wir Männer entscheiden. Wir tragen das Glauben. Und sie sagen, das ist ein Macho. Na, genau das Gegenteil. Die Frauen haben Vollmacht. Denn wenn man nach Hause geht und durch die Türe geht, dann ist die Frau die Königin zu Hause und wir Männer sind die Knechte. Isaac, putz deine Schuhe, Isaac, deck den Tisch. Und sie redet mit Vollmacht und wir tun, was sie wollen. Und deswegen, ich glaube, ich habe gestern auch gesagt, bleiben die Männer so lange in der Synagoge, wo wir die Macht haben, ja? Die Frauen können über Gerechtigkeit, über Glaubenssache schwätzen, was sie wollen. Wir tragen der Glauben. Aber die tragen der Familie das Zuhause. Und das ist das Zentrale. Und ich sage euch eines, weil ich will ein bisschen durch diese drei Vorträge reinbringen, was sie nie gehört haben. Welche Mittel hat Gott benutzt, mein Volk zu retten? Das Gesetz. Ohne das Gesetz wäre kein Jude mehr in diese Welt geben. Die liberalen Juden heiraten wie ich ein Christ. Die gehen weg und die Gesetztreuen nicht. Und wir wissen doch, Paulus, wir müssen an das Evangelium und nicht das Gesetz. Und Gott benutzt genau das Mittel, welches er verworfen hat nach Paulus, um sein eigenes Volk zu retten. So ein rätselhafter Gott, wie Bube sagt, ein rätselhafter Gott haben wir. Und was sonst benutzt der Verfolgung? Ich meine nicht Hitler und diese, sondern die Verfolgung, die schweißt uns zusammen. Und Christen sind heute ängstlich, weil ein antichristliche Atmosphäre hier in Deutschland. Ich bin sehr glücklich darüber, weil ich Jude bin und ich weiß genau, wenn die Unterdrückung dieser Art kommt, das schweißt uns zusammen. Das ist war die Verfolgung, die uns durchgehalten hat, Jahrhundert und Jahrtausend, auch das Gesetz. War Gott diese Verheißung durchgeführt. Und es war auch die Humor, die uns die Kraft gegeben hat, das Schwieriges zu tragen. Nicht nur das Glaube. Wir haben einen Humor, die Viktor Frankl kennt das, die therapeutische Benutzung von Humor. Wenn ich gehe zu sehr kranken, depressiven Leuten, ich gehe mit meinen Dackelbüchern und ich rede lustig. Und dieser Humor bringt denen aus das. Humor ist nicht göttlich, aber es ist ein Mittel, das hilft. Und wir waren fähig, immer unsere Last mit Humor zu tragen. Es gibt eine berühmte Geschichte über die Wiener Juden, vor sie deportiert waren. Und die warten da und da kommt ein Vogel und lässt Dreck auf den Kopf von einem. Und er sagte, du tust das nur jetzt, sonst würdest du das nicht trauen zu tun. Nur jetzt, dass wir deportiert werden. Ein Humor immer in eine tragische Lage. Lesen Sie mein Buch über Humor in der Bibel, denn Humor kommt in der Bibel immer in tragische Lagen. Und wir reden immer so ernst, wir Christen. Das ärgert mich. Aber Sie haben Humor. Es gibt Publikum, die ich erlebe, und ich rede über mein Dackel und Sie schauen so. Mit diesem finsteren, ernsten Blick, als ob Gott immer finster Ernst von uns haben will. Das ist kein Gott. Jesus hat viel Humor, und das sehen Sie hier. Er ist ein Jude. Wo sind wir? Ja. Und etliche von uns sogar, die Männer gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagen. Jetzt wird's ernst. Aber jetzt, und ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, jetzt hat er genug. Und so ist es bei jedem Mensch. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, nicht mehr. Ich habe euch Wunder, ein Freund von mir erzählte über seine Mutter, der starb in Nichtglaube. Und da war eine Insel und das Haus, wo sie wohnten und ihr Sohn, ein anderer Sohn, da war Flammen. Und die Flammen gingen Richtung dieses Haus. Und diese Frau, die nicht gläubig war, schrie, Herr, hilf! Und die Flammen gingen nicht weiter. Und sie kamen nicht zu Glauben. Das war die letzte Möglichkeit. Sie starb total abseitig. Es gibt bei jedem Mensch einen Punkt, wo Gott sagt, genug. Und jetzt sagt Gott, genug zu diesem falschen Verständnis. Jetzt werde euch gelehrt sein, um was es wirklich geht. Gott ist ein geduldiger Gott, aber nicht unendliche Geduld. Es gibt einen Punkt, wo er sagt, jetzt ist das Spiel zu Ende. Ich habe euch gezeigt, ich habe euch Wege gezeigt und ihr habt nicht gehört und nicht gesehen. Und jetzt nicht mehr, steht in der Bibel, dass so eine Zeit geben wird, wo die Juden waren, wer die Juden aussuchen, die Zipfel von uns zu holen. Wir waren zu Tisch, zwei Juden. Ich habe gesagt, jetzt haben sie, die Zeit kommt bald. Und dann fängt Jesus an, nicht die Irrwege aufzuhellen, sondern der wahre Wege zu zeigen. Jesus als Pädagog, Jesus als Rabuni, wie Maria Magdalene ihn kennt, Jesus als Lehrer, die obere Lehre. Musste nicht Christus solches Leiden und so eine Herrlichkeit eingehen? Mit einem Wort endet er plötzlich die Zusammenhänge. Und fing an bei Mose, die fünf Bücher Mose, und alle Propheten und legt ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihnen gesagt war. Und wir halten das Alte Testament als ein Stiefkind. Jesus bezeugt sich durch seine Bibel. Seine Bibel ist das Alte Testament. Wissen Sie, wann wir ein neues Testament haben, die man nutzbar ist? Wissen Sie, wann das ist? Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus. Das ist Jesu eigene Bibel, das Alte Testament. Und hier bezeugt er sich durch diese Bibel. Ich könnte mein Leben lang Christus predigen, nur aus dem Alten Testament. Denn alle Gestalten in dem, ich habe Dutzende Bücher darüber geschrieben und ich bin sehr begrenzt. Es gibt andere, die kluger, die sicherlich das besser machen können. Alle die Gestalten, alle die Gesetze, alles, es gibt überhaupt nicht im Alten Testament, das nicht mit Jesus zu tun hat. Und das Neue Testament kann man nur verstehen über das alttestamentliche Hintergrund. Es ist gespickt mit alttestamentlichen Zitaten, vor allem aus Jesaja. Aber jeder Satz im Neuen Testament hat alttestamentliche Bezüge. Das ist ein Buch und gerade die Benutzung Alt und Neue Testament zeigt, dass wir Jesus nicht verstehen. Es gibt kein Alt und Neue Testament, es gibt ein Bibel. Was hat Jesus denen gesagt? Ich bin ein kleiner Landprediger, Jesus ist der vollmächtige Gott, aber ich habe eine gewisse Ahnung, weil er redet aus der Bibel und ich habe die Bibel hier. Er hat vor allem diese falsche Erwartung, die aber richtig ist für unsere Zeit, aber nicht für seine Zeit, total korrigiert, in wen er Psalm 22 vollständig ausgelegt. Ich habe im Internet gibt meinen Vortrag, ich habe das mindestens 300 Mal, diese Vortrag, und gezeigt, dass jeder Satz Psalm 22 hat mit dem gekreuzigten Jesus zu tun. Nur ein kleines bisschen das zu zeigen, kommen wir zu den Psalmen zurück. Wie starb ein Gekreuzigter? Ein Gekreuzigter starb, in wen die Flüssigkeit seines Systems, sein Körper rausgeht. Und dann erlebt er Herzversagen oder Schock. Aber das Prozess ist die Austrocknung seines Körpers. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinen Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Und dann, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Psalm 22, 15 bis 7, aber alle Sätze, Psalm 22, haben mit Jesu am Kreuz zu tun. Bis Vers 22, wo alles Passion und dann gibt die Wende, du hast mich erhört, Luther, und dann die Bedeutung, die Epistel. Alles ist in Psalm 22, das hat er sicherlich vollständig ausgelegt und das Jesaja-Evangelium. Ich habe ein Buch geschrieben, das Jesaja-Evangelium, die ist nur in Spanisch jetzt vorrätig. Die Jesaja-Evangelium, man hat die Jungfrau gebohrt, man hat Jesaja 9 mit all diesen zentralen Aussagen über ihn, man hat die Friedensreich, man hat die gekreuzigte Jesus, 52, 53, die auferstandene Christus, 24, 25, alles ist da in das Jesaja-Evangelium. Und, als ob das nicht genug, man hat eine konsequente Offenbarung über ihn. Einer wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Ich sage nicht, wer, wann, die allgemeinste Aussagen, der Schlange ist der Satan, dann wissen wir, durch 1. Mose 12, durch dich, Abraham, werde gesegnet alle Völker auf Erde, nicht Abraham und Islam, denn das steht deutlich auch im Neuen Testament, Römer 9, es geht über Abraham, Isaac und Jakob. Bei 1. Mose 49, es kommt aus der Stamm Juda. Du bist der Held für die Heiden, der Stamm Juda. Und dann geht die Sache weiter über das ganze Jesaja-Evangelium und vorher Psalm 22. Das ist alles da und viel, viel mehr, als was ich sagen kann. Und viel, viel tiefer sagt Jesus das. Und er hält denen ein Predigt. Die kommen zum Glauben durch das Wort, nicht durch Gefühle und nicht durch falsche Auffassung. Wir wissen, wer Gott ist. Und da macht man lächerlich, wenn man Gott sagte, wir wissen, wer du bist. Ich habe meiner Mutter gesagt, sie ist 101 Jahre alt, Mutter, wenn du stirbst und du siehst einen Mann mit Kreuze, mit Nägeln, die Hände und Füße, nimm ihn an. Der ging in den Totenreich und predigte das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Die Juden, die an den Gott Israel glauben, aber nicht an Jesus glauben kann, wegen des schrecklichen kirchlichen Antisemitismus durch 2000 Jahre, meiner Meinung nach, das ist der Text für denen. Ein weltlicher Jude wird wie ein weltlicher Christ, so wie ich das sehe, ins Gericht kommen. Und ein Judenchrist, wir gehören Jesus. Aber ein frommer Jude, der nicht an Jesus glauben kann, wegen des schrecklichen Antisemitismus. Kreuz bedeutet für uns Verfolgung. Es bedeutet nicht Erlösung. Unter dem Kreuz haben wir eine Verfolgung nach dem anderen. Vor allem in Russland, aber nicht nur da. Er fing an bei Mose und alle Propheten und legte ihnen den ganzen Schrift aus, was daran von ihnen gesagt, er würde viel Arbeit haben. Wenn er die ganze Schrift, die werden da jahrelang hören. Er hat natürlich nur auf das Wesentliche. Und sie kamen nahe zu dem Ort, ans Ziel, dass sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Er fällt nicht mit den Türen im Haus. Wenn Sie wollen, ein Missionar Jesu, sind zwei Gefahren, dass Sie mit die Türen im Haus fallen und sagen, ich habe verkündigt. Sie haben überhaupt nicht verkündigt, weil Sie haben keine Vorbereitung gemacht. Und es gibt denen, die zu schüchtern sind, überhaupt ein Wort zu sagen. Sie müssen den Mensch als Mensch betrachten, nicht als Taufgegenstand. Wenn meine Frau mich als Taufgegenstand genommen hat, wäre unsere Ehe längst zu Ende. Sie hat ihr christlicher Glaube gelebt und mich gereizt, wie das steht in Römer 11. Wenn Sie wollen Menschen wirklich zu Jesus helfen, Sie gehen mit denen, wo sie hingehen und fragen, und dann können sie erwarten, dass sie mit ihnen gehen, wo sie hingehen wollen. Sie sehen denen als Menschen. Sie tun eine Arbeit von mir, ein Freund, der mit Kultur, er hier immer Heiden, der ist ein kluger Mann. Er ist ein Arbeiter, ein reiner Arbeiter. Und er sagt, David ist ein ferne Verwandte, ich kann mit diesen Leuten, die lesen Pornoheften, die reden in die übelste Art, ich kann mit denen nicht reden. Ich habe gesagt, hören Sie auf zu reden, hör auf zu reden. Wenn die krank sind, besuch denen. Wenn sie nicht arbeiten tun, springen sie an für denen. Zeigen sie eine Zugehörigkeit zu denen. Und mit der Zeit werden sie anfangen, ihnen zu fragen. Das ist Mission. Wir haben sehr falsche Vorstellungen. Ich habe eine Bibel in ein Fenster geworfen und ich habe meine Arbeit gemacht. Na, das ist nicht Mission. Menschen sind Menschen und wenn sie Gott beleidigen, und wenn sie einen Mensch nur als ein Taufgegenstand, werden sie nie mehr einem Mensch helfen. Ein Mensch ist ein Mensch. Gott hat als Mensch oder hat er als Taufgegenstand geschaffen. Steht in meiner Bibel, er hat als ein Mensch geschaffen, oder? Man muss ihn als Mensch betrachten und man muss menschlich Liebe zu ihm zeigen. Und wenn sie das tun und eine tiefe Beziehung entwickelt, er wird nach sie fragen, warum glauben sie und so, ob der Juden oder Heide hier spielt keine Rolle. Und dann geben sie Antwort. Gott schief Menschen und nicht Taufgegenstände. Zur Beleidigung. Ein Gegenstand. Das ist wie eine Frau. Man interessiert nur an die Körper. Nein. Man interessiert sich für die ganze Frau. Jetzt kommt ein paar sehr interessante Sachen. Schaue ich die Uhr an. Sie sind sehr streng mit der Uhr. Na, der ist nicht so streng, er ist brav heute. Ja, das sieht das brav.
Streng und brav
sieht's mir aus. Ja, na. Okay. Und da sie kamen zu Ort, da sie hingingen, er stellte sich, als wollte weitergehen, und sie nötigte ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe das nie richtig ausgelegt. In Israel, ein Tag fängt an mit Sonnenuntergang. Ein neuer Tag und eine neue Wirklichkeit fängt an. Es geht nicht um die Sache, es ist dunkel und es ist vielleicht nicht gut und so. Hier fängt eine neue Wirklichkeit, ein neuer Tag. Es war Abend und Morgen der erste Tag. Wir Christen feiern von der Auferstehung, und das ist relativ früh. Und er ging, bei ihnen zu bleiben. Und jetzt kommt die nächste Problem. Und es geschah, dass er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab. Unmöglich! Es wäre heute, wenn wir zu Tisch waren, dass ich fange an, den Tischgebet zu machen. Ich bin nicht der Herr im Hause hier. Wie soll er? Das ist ein Fremdling. Wissen Sie, Haus bedeutet für Juden ein Bund. Das Haus Israel. Ich ging in ein Haus. Lernen Sie die Bilder. Er ging in ein Haus. Das ist das neue Haus Israel. Und er ist der Herr dieses Haus. Er ist Christus, der Herr, der neue Bund. Er ging in ein Haus. Jede Jude weiß, das kommt ständig in jüdische Gebet und Liturgie über das Haus Israel. Und hier ist das Haus. Und er ist der Herr des Hauses. Und deswegen macht er den Tischgebet. Und sie sollen zuerst fragen, ja, hat er das Recht zu tun? Ja, hat das Recht zu tun. Er ist kein Fremdling, er ist die Gründe dieses Haus. Dort Kreuz und Auferstehung. Und dann wurde ihre Augen geöffnet, die Binde fällt von ihren Augen, und sie sehen, sie erkannte ihn, sie sehen ihn, wie er ist, im Geist. Das dritte Sicht der Dinge, das geistliche Schau. Und er verschwand von ihnen, weil die brauchen ihn nicht mehr. Er hat ihnen alles erzählt, jetzt sollen sie weitermachen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Wesen, Herz ist nicht Gefühl in der Bibel, das ist die romantische 19. Jahrhundert. Brannte nicht unser Wesen in uns, das ist unser Verstand, unser Gefühl, unsere Existenz, unser Wesen, damit er uns redete auf den Weg, als er uns die Schrift öffnete, auf den Weg, jetzt ist die Weg klar, man ist klar ans Ziel. Die Schrift öffnete, nicht nur Gefühle, diese Art von Sache, sondern die Schrift. Gottes Heiliger Geist geht durch das Wort, weil das Wort lebt. Von Vater und Sohn, es lebt in Schrift. Der Heilige Geist lebt in Schrift, kommt von Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich bin auch ein bisschen gefährlich und ich wollte meine Gemeinde prüfen, wie weit sie gekommen sind. Sie kommen ein bisschen spät heute, aber sie hören die Letzte. Besser zu spät als gar nichts. Gut. Und ich wollte meine Gemeinde prüfen. Und es war Ostern. Und zuerst kommt ein deutschsprachiger Konfirmand. Es gibt Konfirmanden, die sich bekehren. Da gab es in jeder Gruppe 10, 12 Leute, die sich bekehren. Ich nenne das Konfrontationsunterricht. Es gibt Konfirmanden, die harren bis ans Ende. Das bedeutet, Jaffin zu hören, bis sie ihr Geschenke gehen und dann nie mehr in die Kirche zu gehen oder in Kreisen. Und es gibt die mittelmäßige Konfirmand. Er war einer von denen. Und die grüßen, wenn ich sage: Der Herr ist auferstanden. Er hat gesagt: Herr Pfarrer, das haben Sie uns im Konfirmandenunterricht gelehrt. Und ging weiter. Ja, so, ich habe gedacht, ja, das geht nicht so gut. Und dann kommt eine alte Frau und ich grüße sie und ich habe gesagt: Der Herr ist auferstanden. Sie sagt: Dankeschön, Herr Pfarrer, und ging weiter. Und jetzt war ich verzweifelt und dann kommt mein Mesner. Na, mein Mesner war ein sehr frommer Mann, er aber hat ein Problem. Er hat viele kleine Kinder, die schrien die ganze Nacht durch, Samstag, und er kommt fast immer zu spät in die Kirche, das zu reinigen, die Fenster aufzumachen und so weiter. Und das ist passiert, meine Kirche war immer voll, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind. Und die haben gesagt, Jaffin muss der cool sein, die Leute fallen in Ohnmacht, wenn er predigt. So, das macht Probleme. Bis einmal ein Lektor kommt und die fallen in Ohnmacht und die riefen, ich war nicht da, ein Hubschrauber, die kreiste um die Kirche, dass niemand hören kann, was los, das war merkwürdig. Auf jeden Fall dieser Mann, der immer spät kam, der fromm war. Ich war sehr verzweifelt, dass sie jemanden das aussuchen, der kommt wie immer spät in die Kirche, er sollte vor allem da sein. Ich grüßte ihn freundlich, ich habe gesagt, der Herr ist auferstanden. Wie hat er geantwortet? Amen, wir beten. Sehr richtig, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, du bist ein Lehrmeister, du prüfst uns bis in Mark und Bein. Gib uns die Kraft, bewusst zu werden, dass du prüfst uns, dass wir auf gute Wege, nicht vor allem auf unser Wege. Gib uns die Kraft zu wissen, dass wenn wir aus Buße leben, aus Erkenntnis unserer Schuld und wir das alles dir übergeben, dass du neu und gerade Wege immer wieder für uns finden wirst. Wir danken dir, du bist ein tätiger Gott, ein liebender Gott und wir danken dir dafür, für dein brennenden Eifer an uns. Amen.